Sie hören SWR4 Baden-Württemberg mit Jürgen Essig am Mikrofon und heute mit Professor Mario Schmidt von der Hochschule in Pforzheim. Der kümmert sich, lapidar gesprochen, um die Nachhaltigkeit auf dieser Welt. Also darum, wie wir mit unseren Ressourcen umgehen, wie wir vielleicht auch mit unserer Umwelt umgehen. Das alles ist Ihr Themengebiet. Habe ich das so richtig formuliert, Herr Schmidt?
Ja, das ist richtig. Das ist meine Herzensangelegenheit, sich mit dem Umweltthema zu beschäftigen. Ich bin seit vielen Jahrzehnten auf diesem Gebiet unterwegs. Klimaschutz, Ökobilanzierung, Nachhaltigkeit. Was kann man in Unternehmen tun, um ökologischer zu wirtschaften? Wir machen sehr viel Politikberatung. Aber vor allem, wir versuchen natürlich auch, die jungen Menschen auszubilden, unsere Studierenden an der Hochschule und denen eben auch dieses Thema Nachhaltigkeit nahezubringen.
Und das tun Sie in Pforzheim an der Hochschule. Ich habe gelesen, am KIT sind Sie auch unterwegs, haben Sie auch zu tun. Ja, wo kommt der Gedanke her, dieses Umweltbewusstsein und dieses sich kümmern um Nachhaltigkeit, um unsere Welt, um die Ressourcen, wo kommt das her?
Da muss ich eigentlich sehr weit zurückgehen, letztendlich in meine Jugendzeit. Ich stamme ja aus Freiburg. Und Sie wissen vielleicht, in den 70er Jahren in Freiburg oder vor den Toren von Freiburg, da ging es hoch her am Kaiserstuhl um das Kernkraftwerk Wiehl. Und das war so meine politische Sozialisation. Ich war damals mit 15, 16 Jahren Vertreter der Bürgerinitiative Umkirch bei den badisch-elsässischen Bürgerinitiativen. Und da waren dann die Winzer und Bauern auf der einen Seite, die linken Studenten auf der anderen Seite und haben eben gegen das Kernkraftwerk in Wiehl protestiert. Das war eine sehr prägende Zeit. Aber auch die Schulzeit hat sehr viel dazu beigetragen. Wir hatten die Lehrer, die frisch von der Universität kamen, das waren dann die 68er, und die hatten uns dann 72, 73 dann schon was von dem Umsturz in Chile erzählt oder eben dann auch von Club of Rome und die Grenzen des Wachstums. Und das ist ein Thema, was mich bis heute fesselt.
Da gab es ja damals schon diese Warnungen, dass man irgendwann mal die Ressourcen verbraucht. Und es gab ja auch schon erste Hinweise auf sowas wie Klimawandel, obwohl das Anfang der 70er Jahre noch nicht so in aller Munde war.
Das ist richtig. Ich denke, dass diese Studie damals von Meadows und Kollegen schon eine sehr wichtige gewesen ist, ein wichtiger Warnruf. Und daraufhin wurde ja auch wirklich international dann diskutiert. Man hat sich mit dem Thema auseinandergesetzt. Das war mehr oder weniger auch der Startschuss für die internationale Umweltbewegung. Heute weiß man sicherlich da ein bisschen mehr darüber. Aber trotzdem, die kritische Auseinandersetzung mit der Frage des Wohlstands, des Wachstums ist nach wie vor ein zentrales Thema. Das Klimathema kam in den 70er Jahren dann auf. Man könnte heute aus heutiger Sicht sagen, dass wir eigentlich seit Ende der 70er Jahre wissen, dass es dieses Problem des vom Menschen verursachten Klimawandels gibt. Das wusste man 72 noch nicht so ohne weiteres. Aber ich denke in der Tat, wie wir wirtschaften, wie wir mit Rohstoffen, mit der Umwelt umgehen, das ist eigentlich schon ein altes Thema.
Sie haben dann hier in Heidelberg studiert und auch in Freiburg zunächst Physik und Astrophysik. Warum das?
Ich hatte Physik studiert, weil ich mir gesagt habe, ich will nicht nur gegen Kernenergie protestieren, ich möchte eigentlich auch verstehen, wie das funktioniert. Und das ist, glaube ich, auch insgesamt so ein Beweggrund bei mir. Ich möchte eigentlich ganz gern den Hintergrund verstehen, die Zusammenhänge und in dem Fall natürlich dann, was die Welt im Großen und auch im Kleinen zusammenhält. Und ich bin dann auf das Thema Astrophysik gestoßen, auf theoretische Astrophysik, habe den Aufbau von Sternenatmosphären rechnerisch simuliert. Das war sehr spannend. Aber ich habe dann auch relativ schnell gemerkt, dass man damit eigentlich nicht gut leben kann. Man muss schon genial sein. Ich bin sehr gut gewesen, dem Papier nach, aber genial, das war ich damals nicht und das bin ich auch heute nicht. Und insofern habe ich mir gesagt, nee, man muss sich eigentlich mit anderen Themen beschäftigen. Und ich bin dadurch dann auch letztendlich wieder zu meinem Hobby gekommen, nämlich diesem Umweltthema.
Und sind dann natürlich auch beruflich in diese Richtung weitergegangen. Sie waren dann in dem berühmten Heidelberger IFOI-Institut, helfen Sie mir, Institut für
Energie- und Umweltforschung Heidelberg. Das war, wenn man so will, eins der ersten alternativen, ökologischen, unabhängigen Forschungsinstitute. Man kann auch sagen, es war damals so wie, was wie eine Wissenschafts-WG, denn das waren zwei Handvoll Menschen. Man hat sich mittags auch immer am Mittagstisch versammelt, gemeinsam gekocht, gemeinsam gegessen. Aber es waren kritische Geister, die sich eben mit den ganzen Themen, die uns damals bewegt haben, sehr intensiv und eben auch sehr wissenschaftlich beschäftigt haben. Und von daher für mich eine ganz wichtige Schule.
Das war das IFA-Institut in Heidelberg und aus diesem Institut heraus haben Sie dann aber auch, glaube ich, ziemlich schnell auch praktisch gearbeitet. Sie haben zum Beispiel in Heidelberg die ersten Klimadebatten und Klimaschutzdebatten, glaube ich, mitbegleitet.
Das kam eigentlich sogar erst später. In den 80er Jahren ging es ja dann unter anderem um solche Themen wie Tschernobyl. Da war ich dann auch wieder gefordert, weil ich mich sehr viel mit Strahlenschutz, mit Radioökologie beschäftigt habe. Wir sehr viel Bürger beraten haben, Greenpeace, Politiker. Otto Schily wollte mich damals haben für den Untersuchungsausschuss im Bundestag zum Atomskandal von NUKEM. Ich hatte dann allerdings eher einer Karriere in einem Ministerium den Vorzug gegeben. Ich bin nach Hamburg gegangen in die Ministerialbürokratie, weil damals, das war ja noch vor der Wende, hatten wir eigentlich erwartet, dass die Regierung Kohl abgelöst wird. Und sowohl die SPD als auch die Grünen waren damals eigentlich in den Startlöchern und haben gesagt, wir müssen jetzt den Ausstieg aus der Atomenergie vorbereiten. Und das wurde von Länderseite aus vorbereitet. Naja, und wir sind eigentlich davon ausgegangen, dass wir diesen Atomausstieg innerhalb der nächsten Jahre dann bewerkstelligen können. Es kam dann komplett anders, weil es kam die Wende und damit war dann der Atomausstieg erstmal 10 Jahre aufgeschoben.
Heute kümmern Sie sich um das Thema Nachhaltigkeit. So wird es immer wieder umschrieben. Was machen Sie alles in Pforzheim in Ihrem Institut?
Wir gehen das Thema Nachhaltigkeit von einer, wir sagen immer, sehr quantitativen Seite aus an. Man kann das ja auch sehr blumig angehen, wo es dann eher um Transformationsprozesse der Gesellschaft geht. Das sind dann auch sehr viele sozialwissenschaftliche Fragestellungen. Wir gehen es mehr von der technischen, naturwissenschaftlichen Seite her an und wir interessieren uns hier insbesondere für die Zusammenhänge der Produktion und dann eben den Umweltauswirkungen dadurch, Stichwort Ökobilanzierung. Das hatten wir auch früher schon am IFA-Institut in den 80er, 90er Jahren mitentwickelt. Von daher, das ist ein ganz wichtiges Instrument, wie man eben die Umweltauswirkung von Produkten bewerten kann. Wir gehen darüber hinaus natürlich dann auch noch in die Unternehmen rein, schauen uns auch da an, was man verbessern kann an den Produktionsprozessen, wie man ressourcenschonender, umweltschonender produzieren kann. Das ist so ein großer Themenkomplex, den wir dort in Pforzheim auch bearbeiten.
Das heißt, es klingt so, wie wenn Sie nicht nur reine Theorie machen, sondern auch praktische Anwendungen, also letztendlich beratend tätig sind.
Das ist ein ganz wesentlicher Punkt der Hochschulen für angewandte Wissenschaften, wie heute die Fachhochschulen bezeichnet werden. Ich denke auch der Vorteil gegenüber den Universitäten, die ja dann mehr im Grundlagenforschungsbereich arbeiten. Wir haben sehr angewandte Themen, wir haben sehr viel mit der Wirtschaft zu tun, wir haben sehr viel auch mit der Politik, mit Politikberatung zu tun und das macht die Sache so spannend. Andererseits können wir da natürlich dann auch die Brücke bilden zu der Lehre, wenn wir also junge Studierende ausbilden, die ja in der Regel später dann auch in die Wirtschaft oder in die Gesellschaft rausgehen. Und die können da sehr viel natürlich von diesen Praxiserfahrungen dann auch profitieren.
Das heißt also, Sie beraten zum Beispiel die baden-württembergische Landesregierung. Da gibt es ja so einen berühmten Ressourcenkongress. Ich könnte mir vorstellen, da haben Sie Ihre Finger auch drin.
Ja, das war sogar ursprünglich mal unsere Idee, dass man eigentlich in Baden-Württemberg einen Kongress etablieren müsste, wo man versucht, auch einen engen Kontakt zur Wirtschaft herzustellen, weil Ressourceneffizienz, das ist eben etwas, was mit Ressourcen und mit Wirtschaft und mit Produktion zu tun hat. Und diese Idee wurde dann aufgegriffen vor nunmehr fast 10 Jahren. Und wir haben jedes Jahr jetzt diesen Kongress durchgeführt, die Umwelttechnik Baden-Württemberg, das ist eine Agentur des Landes und inzwischen nehmen daran fast immer 1000 Personen teil, viele aus der Wirtschaft und das ist schon einzigartig hier in Deutschland.
Wir sind ja sowieso an einer Art Zeitenwende angekommen, denn das Thema Klimawandel, ich will jetzt gar nicht auf Greta Thunberg eingehen, aber es gibt genügend andere Hinweise und Wissenschaftler, die ganz klar den Finger heben und sagen, Vorsicht, auf uns kommen schwierige Zeiten zu. Also da wird das Thema Ressourceneffizienz natürlich umso wichtiger und generell natürlich auch das Thema, wie gehen wir mit unserer Umwelt um. Also ein Umdenken ist momentan da und das nicht nur bei den Menschen, die dagegen protestieren, sondern jetzt inzwischen natürlich geht das auch in die Betriebe, in die Industrien, in die Konzerne rein.
Also wir haben in den letzten Monaten, in den letzten 1-2 Jahren hier wirklich ein großes Umdenken auch in der Gesellschaft insgesamt, aber auch in den Unternehmen festgestellt. Die Unternehmen, die Wirtschaft nehmen dieses Thema sehr ernst. Sie sind allerdings auch teilweise noch unsicher, wie sie darauf reagieren sollen, weil klar, sie müssen natürlich auch irgendwo produzieren und ihren Umsatz generieren. Und wie man da dann eben zu nachhaltigen Geschäftsmodellen kommt, das ist für die momentan die große Frage. Und am besten sehen wir das bei der Automobilindustrie. Und das ist ein Transformationsprozess, wo wir nicht wissen, was das Ergebnis hinterher sein wird. Also von daher, man kann sagen, eine sehr spannende Sache, aber sicherlich auch kritisch, wenn man gewisse soziale Aspekte hier eben mit einbezieht.
Aber klar ist, das Ganze wird unsere Gesellschaft, wird auch unsere Industrie in den nächsten Jahren nachhaltig verändern. Der Meinung, glaube ich, sind Sie auch.
Ich denke schon, dass wir hier am Beginn einer Zeitenwende sind. Wir werden so nicht weiter wirtschaften können. Wir werden radikal den Einsatz von fossilen Energieträgern reduzieren müssen. Da stimme ich Fridays for Future absolut zu. Wir werden auch mit unseren Ressourcen anders umgehen müssen. Wir werden darüber nachdenken müssen, wie viel Wohlstand wir uns noch leisten können. Ich warne allerdings auch davor, das jetzt in das andere Extrem zu wenden. Wir müssen sehen, dass wir schon in Europa oder in den Industrieländern in einer sehr privilegierten Situation sind. Es gibt neben dieser 1 Milliarde, ich sag mal, mehr oder weniger reichen Menschen, eben auch 6-7 Milliarden Menschen, die sehr viel weniger haben und die streben diesen Wohlstand überhaupt erst an. Und deswegen müssen wir hier eben auch international zwischen Nord und Süd versuchen, einen vernünftigen Ausgleich hinzukriegen.
SWR 4 Baden-Württemberg, der Sonntagsspaziergang heute mit Professor Mario Schmidt von der Hochschule Pforzheim und mit Jürgen Essig am Mikrofon. Nachhaltigkeit, wie gehen wir mit unserer Umwelt um, wie gehen wir mit unseren Ressourcen um? Ich habe im Internet einen Vortrag von Ihnen, den Sie an der Uni Heidelberg gehalten haben, im Studium Generale gesehen, da ging es um die Rohstoffe dieser Welt. Seit 40 Jahren sagt man, Mitte der 2000er wird Öl verschwinden, wir werden nicht genug haben. Ich glaube, dieses Datum hat sich längst nach hinten geschoben. Wie sieht das momentan aus mit dem Öl und mit anderen wichtigen Rohstoffen auf dieser Welt? Was wird als erstes knapp?
Naja, ich wäre froh, wenn das Erdöl knapp werden würde oder auch die Kohle oder das Erdgas, aber das ist ja genau das Gegenteil. Man findet immer wieder neue Vorkommen und es wäre eigentlich für das Klima sehr gut, wenn diese Ressourcen endlich zu Ende gingen. Nein, es ist das Gegenteil der Fall. Wir wissen eigentlich immer nur das, was man gerade auch eben exploriert hat. Und von daher haben wir es ständig eigentlich mit Unwissen zu tun. Wenn wir also davon reden, wie lange reichen noch diese Rohstoffe, dann ist das immer nur auf der Basis des jetzigen Wissens. Und wir wissen noch verhältnismäßig wenig, was in der Erdkruste eben alles drinsteckt. Es gibt viele Gebiete, die sind noch gar nicht erforscht. Wenn Sie dann auch noch den Meeresboden mit dazu nehmen oder nehmen Sie die arktischen Regionen, da sind noch sehr große Vorkommen an Rohstoffen. Und überhaupt auch, je tiefer Sie gehen, auch da werden Sie noch jede Menge Rohstoffe finden. Man hat heute in vielen Regionen nur einen Überblick über die ersten paar hundert Meter, was an Erzvorkommen eigentlich da ist. Deswegen diese Prognose, die damals vor 40 Jahren gemacht wurde, war sicherlich wichtig. Sie war wichtig, dass wir sparsamer auch mit den Rohstoffen umgehen, dass wir Recycling beispielsweise forcieren, alles wichtige Dinge. Aber ich glaube, der Engpass ist nicht die Menge an sich von den Rohstoffen, sondern es sind eigentlich eher die Begleitumstände. Wie viel Energie brauchen wir dafür? Wie viel Umwelt zerstören wir? Wie viel Natur zerstören wir? Wie teuer werden auch diese Rohstoffe? Das sind eigentlich die begrenzenden Faktoren und darauf müssen wir stärker schauen.
Das Energiethema ist sowieso natürlich das Bestimmende, das Zentrale, wenn wir zu 100% regenerative Energie, ich sage jetzt mal, unbegrenzt bereitstellen könnten, dann könnten wir viele Probleme da lösen.
Ja, da sind wir aber natürlich weit von entfernt. Wir sehen das immer nur aus der deutschen Brille, wo wir jetzt sehr viel investiert haben in den Ausbau regenerativer Energien. Das ist aber in vielen anderen Ländern bei Weitem noch nicht der Fall. Insofern haben wir da schon noch eine ganze Menge zu tun. Und das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, den wir häufig hier in Deutschland vernachlässigen. Wir tun immer so, als ob wir hier eine Insel sind. Wir müssen natürlich sehen, dass viele Produkte, die wir hier konsumieren, die wir hier einsetzen, die importiert werden, die haben natürlich einen ökologischen Rucksack. Der führt zu Umweltbelastungen in anderen Ländern, die wir hier manchmal gar nicht eben direkt sehen, auch zu CO2-Emissionen. Und das ist eine große Herausforderung, wie wir diese Zusammenhänge global auch tatsächlich in Zukunft mit berücksichtigen können.
Berühmte Beispiel Lithium, ja, die Lithiumminen, die ja die Umwelt zerstören in Südamerika, hört man ja immer wieder, dass die Elektroautos ja dann doch nicht so umweltfreundlich sind, wie manche behaupten. Also das ist ja nur ein Thema, nur ein Metall, um das es da geht.
Das ist richtig. Wir werden schauen müssen, dass wir in Zukunft das Lithium aus den Akkus dann eben auch recyceln können. Das ist, denke ich, ganz wichtig, solche Kreisläufe aufzubauen, wobei man sich nichts vormachen darf. Diese Kreisläufe werden auch nie komplett geschlossen werden können. Das ist schon naturgesetzlich nicht möglich. Aber man kann, denke ich, schon hier einiges tun. Und es gibt auch viel Forschung, wo man versucht, jetzt knappe Ressourcen oder Ressourcen, die eben sehr aufwendig zu beschaffen sind, denken Sie an das Kobalt, dass man das versucht zu substituieren oder weniger davon dann eben in solchen Technologien einzusetzen.
Deswegen wird ja zum Beispiel auch an neuen Batterien geforscht. Gerade am KIT in Karlsruhe gibt es andere umweltfreundlichere Stoffe, die man da vielleicht einsetzen könnte. Da muss man mal abwarten, was die Wissenschaft so bringt. Insgesamt gesehen würden Sie sagen, Sie haben es vorher schon mal ausgeführt, wir haben eigentlich genügend Rohstoffe, man muss nur mehr Energie einsetzen, um sie zu gewinnen. Also das Energiethema ist, glaube ich, dann doch schon das Bestimmende, vor allem Energie und im Zusammenhang mit Klima, mit CO2, denn eins ist klar, wir müssen gucken, dass wir das CO2 reduzieren, dass wir jedes Jahr in die Luft blasen, weil sonst wird uns die Erde zeigen, dass es so nicht geht.
Das Rohstoffproblem ist kein Mengenproblem, aber es ist ein Umweltproblem. Zum Beispiel eben, was den Energieeinsatz, damit auch die CO2-Emissionen angeht. Natürlich auch, was ansonsten die Einwirkungen auf die Umwelt in den Bergwerken, sind ja meistens dann auch südliche Länder, hier verursacht. Das haben wir nicht auf dem Plan. Und ich denke, da muss man sehr viel stärker eben diese Zusammenhänge mit berücksichtigen. Also eine Firma, die hier eben solche Rohstoffe einsetzt, trägt ein Stück weit auch Verantwortung für die Ressourcen, für die Umweltbelastung, die eben in solchen Ländern dann passieren.
Wir haben ja gerade darüber geredet, dass dieses Thema Klima und Klimawandel in unserer Gesellschaft einen viel breiteren Raum inzwischen in dem vergangenen Jahr letztendlich bekommen hat, in der öffentlichen Aufmerksamkeit. Jetzt ist es so, dass Firmen wie Siemens schon angegangen werden, wenn sie nur irgendwas zuliefern wollen zu großen Kohleminen in Australien. Der Chef eines der größten Investmentfonds in Amerika hat gesagt, Freunde in den Unternehmen, ihr müsst die Klimawirksamkeit eures Tuns viel stärker untersuchen. Glauben Sie, dass die Dynamik da noch weiter zunimmt oder sind wir da erst am Anfang oder wird das wieder abebben?
Na, wir haben uns eigentlich schon vor 30 Jahren mit dem Thema beschäftigt. Es ist in diesen 30 Jahren viel zu wenig getan worden. Die Wirtschaft hat viel zu wenig getan, aber ich denke auch wirklich jeder einzelne Bürger und auch die Kommunen. Ich hatte ja das erste Mal mit dem Thema Berührung Anfang der 90er Jahre in Heidelberg. Wir sind damals vom IFOI aus gefragt worden von der neuen Oberbürgermeisterin Beate Weber, ob wir uns denn vorstellen könnten, ein Klimaschutzkonzept für die Stadt Heidelberg zu erstellen. Das war dann das erste kommunale Klimaschutzkonzept, das erstellt wurde. Wir haben damals einen Wälzer von 1200 Seiten geschrieben mit vielen Maßnahmen, was man alles tun kann. Und seitdem bemüht sich ja auch die Stadt Heidelberg hier, einiges zu tun im Bereich Klimaschutz. Allerdings ist das Ergebnis dann doch sehr ernüchternd, was man erzielt hat bisher. Und das zeigt, wir müssen einfach sehr viel mehr Tempo hier gewinnen im Reduzieren der CO2-Emissionen. Und das ist vielen sicherlich noch nicht bewusst.
Wir sind ja eigentlich schon zu spät dran. Kann man das so sagen?
Das kann man so sagen. Wir haben viele Jahrzehnte verloren. Wir wissen jetzt eigentlich gar nicht, wie wir diese Ziele bis 2050, 2030 und so weiter erreichen sollen. Das wird uns vor große Herausforderungen stellen. Und deswegen finde ich die Forderung von Fridays for Future absolut richtig. Man muss vielleicht nicht mit jedem Detail übereinstimmen, aber dass dieser politische Druck aufgebaut werden muss, das ist absolut richtig. Und ich musste auch natürlich an meine eigene Vergangenheit zurückdenken. Für uns war damals der Atomausstieg eigentlich auch sowas wie eine Utopie. Wir haben sie gefordert und es war uns eigentlich klar, dass das nicht in kurzer Zeit umsetzbar ist. Heute ist das gesellschaftlicher Konsens. Und ich denke, genau das Gleiche brauchen wir auch im Klimaschutz. Die heutige Bewegung braucht natürlich Ausdauer Und wir brauchen auch Zeit, weil solche Einstellungen in der Gesellschaft, die verändern sich nicht von heute auf morgen, sondern man muss sich ein Stück weit auch dran gewöhnen. Und das ist eben genau das Bedauerliche. Diese Zeit haben wir eigentlich heute nicht mehr.
Denn eigentlich, wenn man so schaut, also es werden mehr große Autos verkauft, die Menschen fliegen mehr, reisen mehr, trotz dieser gesamten Klimadebatte. Also sie hat momentan noch keinen Einfluss auf das Handeln der Einzelnen.
Ich hoffe ja sehr stark auf die Diskussionen am Frühstückstisch oder am Abendbrottisch zwischen den verschiedenen Generationen. Für uns, die aus dem Nachhaltigkeitsbereich kommen, ist das ja völlig faszinierend, weil man redet im Nachhaltigkeitsbereich immer von der intragenerationellen Gerechtigkeit und von der intergenerationellen Gerechtigkeit. Intragenerationell, das ist im Prinzip das, was zwischen Nord und Süd passiert, das Armutsgefälle. Und das wird ja auch artikuliert. Man muss dann nur jeden Abend das Fernsehen anschalten, dann sieht man die Konflikte. Die große Frage war ja, wie man diese intergenerationelle Gerechtigkeit hinkriegt, weil das betrifft ja die Generationen, die erst kommen werden, die noch gar nicht geboren sind. Und da ist jetzt mit Fridays for Future zum ersten Mal eigentlich eine Generation aufgewacht und sagt, hey, wir fordern von euch, dass ihr auch unsere Zukunft sichert. Und das ist natürlich unglaublich und für uns, die in diesem Nachhaltigkeitsbereich arbeiten, geradezu faszinierend.
Und schließt für Sie einen persönlichen Kreis, denn so ähnlich waren Sie ja auch damals unterwegs in Sachen Anti-Atomenergie.
Genau, insofern kann ich die Beweggründe der heutigen Generation, der jungen Generation, sehr gut nachvollziehen.
Wenn wir mal einen Blick nach vorne werfen, also wir haben ja schon die letzten zwei Sommer erlebt, es wird immer wärmer werden, wir werden uns natürlich darauf einstellen müssen. Ich denke, das große Problem könnte natürlich sein, dass wir noch genügend zu essen und zu trinken haben.
Wir werden uns nicht nur mit Klimaschutz beschäftigen müssen, also wie wir diese Klimawirkungen eindämmen können, sondern wir werden uns auch immer stärker mit dem Thema der Klimaanpassung beschäftigen müssen, also wie unsere Gesellschaft, unsere Wirtschaft, unsere Zivilisation überhaupt mit diesem Klimawandel umgeht. Denn dass der Klimawandel kommt, dass er auch teilweise schon da ist, das ist eigentlich vollkommen klar. Die Frage ist nur, wie weit wird das gehen mit dieser Temperaturerhöhung?
Und jetzt muss ich Sie zum Schluss natürlich noch fragen, welche persönlichen Konsequenzen haben Sie für sich gezogen? Fahren Sie kein Auto mehr? Machen Sie alles mit dem Fahrrad und mit der Bahn oder wie sieht's aus?
Ich bin eigentlich noch nie viel Auto gefahren. Ich habe Führerschein erst mit 30 gemacht. Mit 40 hatten wir eher das erste Auto. Und ich sage immer, unser Auto, das wir tatsächlich noch besitzen, ist eigentlich eher ein Stehzeug, kein Fahrzeug, sondern ein Stehzeug. Und wir werden es dieses Jahr wahrscheinlich sogar abschaffen.
Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg weiterhin bei Ihrer Arbeit, denn die ist ungemein wichtig in meinen Augen. Das war unser Sonntagsspaziergang hier in SWR4 Baden-Württemberg mit Professor Mario Schmidt, dem Leiter des Instituts für industrielle Ökologie, so will ich es auf Deutsch mal sagen, an der Hochschule in Pforzheim. Und Ihnen zu Hause wünschen wir einen schönen Sonntagnachmittag.
Vielen Dank.